gut, wenn man die Bibel dabei hat, ne?
Als Prediger. Das hilft manchmal. Also ihr könnt Jeremia 10 aufschlagen. Vielleicht ein bisschen eine untypische Stelle für Ostern. Und ich möchte so ein bisschen mit einem Gedankenspiel beginnen. Schöner Ostergedanke. Stellt euch eine Vogelscheuche vor. Und jetzt stellt euch einen Menschen vor, der sich vor dieser Vogelscheuche niederwirft. Und er sagt, oh du Vogelscheuche, ich bete dich an, du bist wunderbar, du bist das Größte, du bist das Tollste. Ich liebe dich. Ich möchte für dich leben. Oh du Vogelscheuche. Ich habe auch eine Folie gemacht, wenn das gerade wer auflegen kann. Eine Kopie von diesem Traktat, was auch hinten liegt. Dieser Typ, der sich aus einem Steinklotz einen Götzen zusammenschnitzt. Seinem toten Stein, und er schnitzt sich seinen eigenen Götzen. Und kennt ihr das? Gibt es Menschen heute, die sich vor dem, was sie selbst gemacht haben, niederbeugen und dafür leben? Vielleicht für ihr Geld oder die Aktien oder das Auto, den Computer, das Videospiel, Urlaub, ihren Erfolg, ihr Ansehen. Es gibt so viele Dinge. Und es ist eigentlich verrückt, oder, wenn wir dran denken. Dass ein Mensch, der lebendig ist, der atmet, der denkt, der fühlt, der spricht, dass der für etwas Niedrigeres lebt, als er selbst ist eigentlich. Dafür das lebt, was er selbst gebaut hat. Ich habe vorgestern im Radio gehört, dass wir uns in der größten Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg befinden. Und nimm einfach mal an, du würdest sehr viel Geld verlieren. Wie würde es dir gehen? Wärst du dann unglücklicher als jetzt? Hättest du noch immer Frieden in deinem Herzen? Könntest du mit Freude in deinem Herzen weiterleben? Ich meine, jeden von uns würde es leid tun, wenn er viel verliert. Wir würden uns daran freuen. Aber die Frage ist, wie existenziell sind diese Dinge für dich? Na, anbeten bedeutet, dass wir jemanden oder etwas zum höchsten Wert machen. Dass wir das dem höchsten Wert zuschreiben. Das oder derjenige ist das, wofür wir alles geben würden. Oder wofür wir nichts annehmen würden im Austausch dafür, wenn wir es haben. Ziel und das Zentrum unseres Lebens. Das, wofür du lebst, das ist dein Gott oder dein Götze. Das betest du an. Ist auch die Sicherheit, in die du dein Vertrauen setzt. Und auch wichtig, was du anbetest, ist das oder derjenige, dem du auch dienst. Weil anbeten bedeutet immer dienen. Und das kann der wahre Gott sein, oder es kann ein anderer Mensch sein, oder es kannst du selbst sein, es kann irgendwo materielles Zeug sein. Es ist ein Götz. Und in der Stelle in Jeremia, die ich heute zu Beginn anschauen möchte, da zeigt uns Jeremia den Kontrast zwischen den toten Götzen und dem lebendigen Gott. Und ich möchte einfach so diese Eigenschaften rausklauben aus diesen Versen. Eigenschaften von den Götzen auf der einen Seite und von dem lebendigen Gott auf der anderen Seite. Jeremia 10, lasst uns beginnen, sagen wir im Vers 3. Sagen wir in der Hälfte von Vers 3. Das ist ein guter Beginn. Hm? Da sagt er, ja, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat, ein Werk von Künstlerhänden mit dem Schnitzermesser hergestellt. Man schmückt es mit Silber und mit Gold, mit Nägeln und mit Hämmern befestigen sie es, dass es nicht wackelt. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes können sie auch nicht. Also die Götzen. Was sehen wir hier? sind von Menschen gemacht? Sind wir eine Vogelscheuche? Sie reden nicht, sie gehen nicht, sie können eigentlich nichts tun. Sie sind machtlos. Schaut im Vergleich dazu, der Herr, Vers 6. Keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Denn das gebührt dir. Denn unter allen Weisen der Nationen und in all ihren Königreichen ist niemand dir gleich. Wie ist Gott? Irgendwer mitgelesen? Irgendwelche Vorschläge? Was haben wir gelesen? Genau, er ist groß, er ist mächtig. Was noch? Er ist König, König der Nationen. Habt ihr noch was gesehen? Ihm gebührt die Furcht, ja. Wie ist er noch?
Unvergleichlich.
Unvergleichbar. Er ist weise. Jetzt sind wir wieder die Götzen im Vergleich dazu, Vers 8. Sie sind allesamt dumm und töricht. Ich mag das. Die Unterweisung der Nichtigkeiten, Holz ist sie. Dünn geschlagenes Silber wird aus Tarsis gebracht und Gold aus Ufas, ein Werk des Kunsthandwerkers und der Hände des Goldschmieds. Violetter und roter Purpur ist ihr Gewand. Sie sind alle nur ein Werk von Kunstfertigen. Wie sind die Götzen? Ihr könnt ruhig laut sagen.
Töricht.
Genau, dumm und töricht. Und sind einfach aus Materialien von Künstlerhänden gefertigt. Vers 10, Kontrast dazu der Herr. Aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. Wie ist der Herr? Ja, er ist wahrhaftig, er ist der wirkliche Gott, er ist lebendig, er ist ewig, er ist ein König, lesen wir wieder, das heißt, er ist mächtig, er herrscht. Wir sehen auch, dass er Gefühle hat. Er ist eine Person. Und wir sehen, dass er Dinge beeinflussen kann. Er hat wirklich auch Einfluss auf uns Menschen und auf unser Leben. Wieder die Götzen, Vers 11. So sollt ihr zu ihnen sagen, die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Was wird hier über die Götzen ausgesagt? Sie haben nichts gemacht, oder? Regina, ne? Was wolltest du sagen?
Dass sie zerbrechlich sind.
Genau, sehr gut. Sie sind zerbrechlich. Sie haben nichts gemacht. Sie werden verschwinden. Haben auch keinen Bestand. Und wenn sie nicht mal Halt haben und Bestand haben, wie können sie dir Halt geben? Ha? Vergleich dazu unser Gott, Vers 12. Er ist es, der die Erde gemacht hat durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht, auf dessen Befehl sich die Menge der Wasser am Himmel ergießt, der Wolken aufsteigen lässt vom Ende der Erde, Blitze macht für den Regen und den Wind aus seinen Kammern herauslässt. Wie ist unser Gott? Er ist der wahre Schöpfer. Ne? Er ist der, der diese Schöpfung geschaffen hat, den Wasserkreislauf, das Wetter, dass unsere Welt hier richtig funktioniert. Wieder, er ist der, der Macht hat, auf seinem Befehl hin passieren Dinge. Er hat die Macht über die Schöpfung. Vers 14, Kontrast dazu. Dumm steht da jeder Mensch, ohne Erkenntnis beschämt jeder Goldschmied wegen des Götterbildes. Was machen die Götzen mit uns? Machen uns dumm. Wir werden wie unsere Götzen. Ohne Erkenntnis beschämt werden wir sein. Denn Lüge sind seine gegossenen Bilder. Leben haben sie nicht. Nichtigkeit sind sie, ein Werk zum Gespött. Zur Zeit ihrer Heimsuchung sind sie verloren. Was sind die Götzen?
Nichts.
Sind nichts, genau. Sind Lüge. Was haben sie nicht? Kein Leben. Ein Werk zum Gespött. Vers 16, Jakobs Anteil aber ist nicht wie diese. Denn er, der Herr, ist es, der das All gebildet hat, und Israel ist der Stamm seines Erbteils. Herr, der Herrscher ist sein Name. Wieder, er ist der Schöpfer, er ist der Herr über alles, über Himmel und Erde. Wenn ich zusammenfassen würde, den Unterschied zwischen den toten Götzen und dem lebendigen Gott, ist es genau das, ist der Unterschied zwischen einem Toten und einem Lebendigen. Wie die Marianne gesagt hat, das Wort für Götzen bedeutet eigentlich nichts oder Nichtigkeit. Sie sind eigentlich nichts. Und Paulus und Barnabas haben den Menschen in Lystra gesagt, wir verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Bekehrt euch von diesen Götzen zum lebendigen Gott. Ein Problem, was wir auch schon gesehen haben hier in diesen Versen, ist, dass wir so werden, wie unsere Götzen sind, beziehungsweise unsere Götter sind. Und wenn wir Götzen anbeten, dann sinken wir eigentlich runter auf ihre Ebene. Götzen sind tot. Wenn wir Götzen anbeten, dann sind auch wir tot, geistlich tot. Wenn wir den lebendigen Gott anbeten, dann wird er sein Leben mit uns teilen. Vielleicht, was ist geistlicher Tod? Geistlicher Tod ist nicht das Ende einer Existenz. Heißt nicht, dass wir nicht mehr da sind oder nicht mehr leben, wenn wir geistig tot sind. Geistlicher Tod bedeutet das Ende einer Beziehung. Beziehung ist tot. Beziehung mit dem lebendigen Gott in dem Fall. Manchmal sagen wir zu Menschen, mit denen wir nichts mehr zu tun haben wollen, du bist für mich gestorben. Beziehung ist gestorben. Und von Natur aus sind wir in Beziehung auf Gott tot. Obwohl wir noch lebendig sind, physisch. Aber in Beziehung auf Gott sind wir tot. Zum Beispiel, wenn du einen Hund hast, ein Hund kann fressen, ein Hund kann Ball spielen, ein Hund kann dir ein Stöckchen bringen. In Bezug auf diese Dinge ist der Hund lebendig. Aber ein Hund kann kein wirkliches Gespräch mit dir haben und keinen intimen Gedankenaustausch und mit dir die Zukunft planen. Das kannst du mit einem anderen Menschen tun. Ein Hund ist in Bezug auf diese Dinge tot, für diese Beziehung. Eine ganz andere Ebene. Er bräuchte eine ganz andere Lebensebene, um das erfahren zu können. Und so ist es mit uns. Von Natur aus sind wir in Bezug auf Gott. Diese Beziehung sind wir tot. Geistlich tot. Ohne Beziehung mit Gott. Beziehung mit Gott ist tot. Warum? Wegen unserer Sünde. Das ist, was die Beziehung killt. Das ist, was uns trennt von Gott. Wir haben einen vollkommenen Gott. Und dieser vollkommene Gott kann mit Unvollkommenheit nicht Gemeinschaft haben. Also Götzendienst macht uns tot. Götzendiener sind geistig tot. Götzendienst macht aber auch unser irdisches Leben und unsere Beziehungen hier in dieser Welt tot. Götzendienst bringt Tod auf allen Lebensebenen. Ein Mensch ohne diese Gottesbeziehung ist eigentlich wie eine Taschenlampe ohne Batterie, kann die Bestimmung überhaupt nicht erfüllen. Funktioniert auch nicht richtig. Ne? Eine Taschenlampe ohne Batterie tut nicht viel. Und ein gottloses Leben ist eigentlich die Konsequenz eines gottlosen Lebens. Ein gottloses Leben äußert eigentlich ein Beziehungsproblem. ohne Gott, ohne die Beziehung mit ihm, dass er unser Leben beherrscht, sind wir Menschen hin und her getrieben, einfach von unseren eigenen Emotionen, von unseren eigenen Lüsten. Und das Ende davon ist immer Zerstörung und Leid und Tod. Du kannst mal anschauen in die leeren Augen eines Materialisten oder eines einsamen Egoisten oder in die leeren Augen eines Sexsüchtigen von mir aus. Oder sieh das verletzte Herz einer ausgenutzten Frau. Oder kannst du einen abgemagerten Drogensüchtigen ansehen oder irgendeinen Alkoholiker, der sich den Magen aus dem Leib kotzt. Oder die Zerstörung und das Leid im Herzen und in der Familie eines Ehebrechers, wie viel das kaputt macht. Oder wie gefangen ein Betrüger ist in seinem selbstgesponnenen Lügennetz. Konsequenzen der Sünde in unserem Leben ist wahrlich zerstörlich. Und es bringt wirklich Tod. Sünde und Selbstsucht sind tödlich. Und was können tote Götzen für einen Toten tun? Irgendeine Idee? Nichts, genau. Absolut nichts. Die sind nichts und die können nichts für dich tun. Die können dir kein Leben geben, die haben selber kein Leben, die können dich nicht retten. Und deswegen, solange du Götzen anbetest, bleibst du tot und du wirst sterben. Aber wenn Menschen sich bekehren zu dem lebendigen Gott, dann ändert sich was. Er ist der lebendige Gott, was kann er uns geben? Er kann uns Leben geben, genau. Er ist fähig dazu. Und um uns Leben zu geben, um einen Toten Leben zu geben, braucht es ein Eingreifen Gottes. Ich habe Anfang des Jahres in der Zeitung gelesen, da gab es diese Frau in Österreich, die 10 Monate lang mit ihrem verstorbenen Mann unter einem Dach gelebt hat. Der ist im Ehebett gelegen. Die hat weiter die Rente kassiert. Nun, wir können sagen, sie hat mit einem Toten gelebt. Aber wir könnten nicht wirklich umgekehrt sagen, der Tote hat mit ihr gelebt. Das würde nicht Sinn machen. Nein, ein Widerspruch in sich, ein Toter kann nicht leben. Und deswegen, damit ein Toter leben kann, braucht es ein Wunder. Braucht es Auferstehung. Und das ist genau, was unser lebendiger Gott für uns getan hat. Unser Gott hat unsere missliche Lage gesehen, als tote Götzendiener, und er hat es nicht mehr ausgehalten. Er konnte es nicht mehr ertragen, unser Leid zu sehen. In der Entfremdung von ihm, die ganze Zerstörung, die dieses Leben in Sünde, diese Getriebenheit von Selbstsucht und Emotionen bringt. Und dieser Gott, oder wir könnten genauer sagen, die zweite Person des dreieinigen Gottes, Jesus, ist Mensch geworden. Und er hat für uns dieses perfekte, vollkommene Leben gelebt, was wir nicht leben können. Und dann hat er, der Vollkommene, der Sündenlose, unseren Platz eingenommen am Kreuz, den Platz der Sünder. Und er hat sich unsere Schuld zurechnen lassen. Und er hat unsere Schuld an den Kreuz getragen. Und er ist auferstanden und er lebt. Und wenn wir das für uns in Anspruch nehmen wollen, wenn wir uns ihm anvertrauen wollen, im Glauben, dann findet eine Überweisung statt. Meine Schuld wird ihm zugerechnet, er hat dafür bezahlt und sein perfektes, heiliges Leben, was er für mich gelebt hat, wird mir zugerechnet und ich kann wieder Beziehung haben mit dem lebendigen Gott. Ich kann geistlich lebendig werden. Diese Beziehung kann wieder aufleben. Wir werden lebendig durch Glauben an Jesus. Dass du dein ganzes Vertrauen von dir selbst wegsetzt, von deiner Selbstgerechtigkeit auf Jesus allein. Und dass du Jesus annimmst in deinem Leben als deinen Retter. So den Rettungsring ergreifst sozusagen, den dir Gott zuwirft. Und dass du Jesus einladest als deinen Herrn. Dass du ihn den Chef sein lässt in deinem Leben. Dass er sagen darf, wo es lang geht in deinem Leben. Hast du das getan? Wenn nicht, willst du das tun? Im Prinzip heißt es, dass wir Gott, ihn zum Zentrum machen unseres Lebens, dass wir ihn zum höchsten Wert machen in unserem Leben, dass wir anfangen, ihn anzubeten. Und Gottes Antwort auf diese Glaubensentscheidung für Jesus ist, dass er uns das Geschenk einer neuen, einer geistlichen Geburt schenkt. Wir werden geistlich lebendig. Wir erfahren eine geistliche Auferstehung. Wir bekommen ein geistliches Leben zusätzlich zu diesem natürlichen irdischen Leben, das wir schon haben. Ein Leben in Beziehung mit Gott. Echte Auferstehung. Beziehung mit Gott wird lebendig. Apostel Johannes schreibt uns im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Ist das nicht wunderbar? Der lebendige Gott hat uns ewiges Leben gegeben, Anteil an seinem Leben. Und Johannes schreibt weiter, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wer Jesus hat, hat das Leben. Er hat Beziehung mit Gott und Anteil an seinem Auferstehungsleben. Und Jesus hat uns bewiesen, dass er der ist, der behauptet hat zu sein, nämlich das Leben. Er ist auferstanden. Er hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen, was euch beweist, dass ich wirklich der bin, der ich behaupte zu sein. Und das ist am dritten Tage, werde ich von den Toten auferstehen. Und genau das hat er gemacht vor ungefähr 2000 Jahren, an einem Sonntagmorgen. Daran denken wir heute. Jesus ist auferstanden. Er war der perfekte Sohn Gottes und nichts konnte ihn vom Vater trennen. Nichts konnte ihn im Grab halten. Er ist auferstanden. Und Jesus hat gesagt in Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Erstens, er hat uns neues Leben geschenkt in geistlicher Gemeinschaft mit Gott. Geistliche Gemeinschaft mit Gott, die unser Herz befriedigt. Wir dürfen seinen Frieden erfahren, der alles Verstehen übersteigt. Und ich habe das erfahren, erst Jesus hat mir wirklich Frieden geschenkt. Frieden mit Gott und dadurch habe ich auch Frieden in meinem Herzen gefunden. War früher ein sehr zorniger, aufbrausender Kerl. Ich weiß nicht warum, einfach weil ich keinen Frieden hatte in meinem eigenen Herzen wahrscheinlich. Und das ist, was Gott wirklich verändert hat. Als ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, ist was passiert. Da waren nicht die riesen Gefühle und ein riesiges Wow. Aber ich habe nach einiger Zeit gemerkt, da ist was anders. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, oh, ich bin schon lange nicht mehr explodiert. Da ist was passiert. Jesus hat mir Frieden geschenkt. Wir dürfen seinen Frieden erfahren. Seine Freude, seine Gaben, die er uns schenkt. Und sein Wirken und die Veränderung in unserem Leben. Es ist wunderbar, dass er uns verändert. Und wir dürfen auch erfahren, wie er wirkt durch unser Leben. Dass er uns gebraucht. Und das ist wunderbar, unser Leben so zu leben, oder? Dass wir unser Leben nicht verschwenden, sondern dass wir uns wirklich gebrauchen lassen dürfen von dem lebendigen Gott. Und sein Leben weitergeben dürfen an andere. Das ist ein Leben, was es wert ist, gelebt zu werden. Und Leute, ich möchte nicht eines Tages am Ende meines Lebens zurückschauen und sagen, naja, habe mein Leben verschwendet, irgendwie selbstsüchtig gelebt und bleibt nicht viel übrig davon in der Ewigkeit. Ich möchte zurückschauen und sagen können, ja, ich habe mich wirklich gebrauchen lassen von ihm. Ich bin ein Kanal geworden von Gott zu anderen Menschen, ja, was weitergeben können von seinem Leben, von seinem Auferstehungsleben, von dieser Lebensqualität, was es auch bringt. Und das ist ein Abenteuer, wenn wir Gott durch uns leben lassen. Das Leben, was Jesus uns gegeben hat, ist das Leben, das seine Frucht hervorbringt, wenn wir uns ihm hingeben. Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Das Leben, was Jesus uns gibt, ist auch Leben aus seiner Kraft. Er gibt uns Anteil an seinem Leben und das hat Kraft. In der Apostelgeschichte hat er gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ewiges Leben beginnt schon hier und jetzt. Es ist nicht nur langes Leben, sondern es ist vor allem Lebensqualität. Die Qualität eines Lebens in Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und ja, dieses ewige Leben ist hier und jetzt noch ein bisschen getrübt davon, dass wir noch immer in unserem unerlösten Leib leben und dass wir diesen Nachlass haben des alten Menschen, der wir vor unserer Bekehrung waren. Die Bibel nennt das unser Fleisch. Das macht uns das Leben manchmal noch ein bisschen schwer. Aber wir dürfen in Beziehung mit Gott leben. Und das macht wirklich einen Unterschied. In tiefer Gemeinschaft mit Gott. Jesus hat den Himmel verlassen, um in unserem Herzen zu wohnen. Das ist der Grund, warum er gekommen ist. Und er lebt in uns. Er leitet uns. Er spricht zu uns. Er korrigiert uns, wenn es nötig ist. Er tröstet uns. Er hat uns einfach lieb. Wir haben vorhin gesungen, wir dürfen in seinem liebenden Arm sein. Er verändert uns. Das ist Lebensqualität. Ewiges Leben ist das Leben Jesu, das er mit uns teilt. Ewiges Leben ist eine Liebesbeziehung, die hier in diesem Leben beginnt und die dann immer weiter wächst und reifer wird bis in die Ewigkeit hinein. Aber wir dürfen schon hier erfahren. Ewiges Leben. Anteil an seinem Leben. Nicht was, wo wir Christen sagen müssen, oh, wir leben hier irgendwie unser eigenes Leben weiter und dann, oh, irgendwann hoffentlich kommen wir in den Himmel zu Gott. Nee, wir dürfen schon hier Anteil haben. Nicht weiter unseres Leben, unser Leben leben, sondern wir dürfen Anteil an seinem Leben haben, dass er durch uns lebt. Neues Leben, das uns unser lebendiger Gott schenkt. Zweiter Punkt ist vielleicht ein Unterpunkt, aber ist wichtig in dem Zusammenhang, wenn wir an Götzendienst denken. Das Leben, das Jesus uns gibt, ist ein befreites Leben. Seht ihr, wenn wir uns von Götzen abwenden und Gott zum Zentrum machen unseres Lebens, dann bekommt alles andere auch seinen richtigen Platz. Wir werden befreit von der Sklaverei der Sünde und wir folgen Jesus auf dem heilen Weg, den er für uns hat. Und dann bekommen alle Dinge den rechten Platz. Die materiellen Dinge, die wir besitzen dürfen, können wir genießen. Die Schöpfung können wir genießen. Beziehungen mit anderen Menschen können wir genießen. Dann ist das Auto, was du hast, nicht mehr dein Ein und Alles und dein ganzes Leben dreht sich drum und Mann, weil der Nachbar ein größeres Auto hast als du, brauchst du noch ein größeres und musst noch mehr arbeiten und vernachlässigt deine Familie und die geht kaputt daran, aber hauptsache dein Auto. Aber wenn Gott im Zentrum deines Lebens ist, kannst du dein Auto genießen. Egal, ob das der Mercedes ist oder kleine Opel oder Fiat oder Devo, du kannst es genießen. Dann sage ich, danke Gott, dass du mir ein Auto geschenkt hast. Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein im Überfluss, aber auch im Mangel. Und das ist ein reicher Mensch, oder? Reichste Mensch ist der, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Und du kannst es genießen. Und dein Leben wird nimmer zusammenfallen, wenn du das nicht hast. Das Auto oder dein Haus oder was immer. Weil Gott gibt dir Halt. Er ist der Fels, auf dem dein Leben gebaut ist. Er ist dein Gott. Er ist das Zentrum. Er hält dein Leben zusammen. Alle anderen Dinge sind Sand. Wenn du dein Leben auf Aktien gebaut hast, wenn das deine Sicherheit ist, wenn das dein Friede ist, dann herzlichen Glückwunsch. Wirst ein paar aufregende Jahre erleben. Wird dein Leben auffressen. Wird nicht Bestand haben. Aber wenn der lebendige Gott dein Fels ist, dann bist du sicher. Und du kannst Frieden haben, der Verstehen übersteigt, selbst wenn es keinen Sinn macht. Selbst wenn die Welt untergeht. In ihm kannst du ruhen. Und das ist Lebensqualität. Und wenn Jesus uns von unserer Selbstsucht und von unserer Menschenfurcht befreit,
weil er das Zentrum ist und der Wichtigste in unserem Leben, dann ist es unwahrscheinlich, wie sehr unsere Beziehungen aufblühen können.
Statt dass wir Konkurrenzkampf haben mit anderen Menschen und uns bedroht fühlen und uns immer selber irgendwie erhöhen müssen und die anderen runtermachen, können wir auf einmal Beziehungen mit den Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, genießen. Und wir können gebende Menschen werden, statt nehmende Menschen zu sein und fordernde Menschen zu sein. Und das ist Freiheit. Warum können wir das tun? Ja, weil unser Selbstwert und unsere Sicherheit nicht mehr von anderen Menschen abhängt, sondern von Jesus. Und selbst wenn wir alle Beziehungen verlieren, selbst wenn wir unsere Geliebten verlieren, selbst wenn wir durch solche schwere Zeiten gehen, der Herr ist bei uns. Und er wird uns nicht verlassen. Und er wird uns immer lieben. Das ist Lebensqualität. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So ist ein Leben ein ewiges Leben, wenn du dich zusammenspannen lässt mit Jesus, wenn du dein Leben von Jesus dirigieren lässt und beherrschen lässt. Frieden, Ruhe. Und nur er ist es wert, oder? Ist es irgendein Zeug wert, das wir dafür erleben? Irgendwas, was eigentlich geringer ist als wir? Materielles Zeug? Niemals, oder? Ist es ein anderer Mensch wert, dass wir den anbeten und ihn zum Zentrum unseres Lebens machen? Nee. Ist es Gott wert, der lebendige, ewige Gott, der über allem ist, der alles erschaffen hat, der uns über alles liebt, der uns gerettet hat, unser lebendiger Retter? Ja, ist es wert. Er ist der Einzige, der es wert ist, angebetet zu werden. Der Einzige, der es wert ist, dass wir für ihn leben. Und wofür immer du lebst, das ist der Götze oder der Gott in deinem Leben. Dritte und letzte Punkt, das ewige Leben, was Jesus uns schenkt, ist wirklich auch ewiges Leben in dem Sinn von Ewigkeit, von Dauer, von Bestand, ein ewiges Leben mit Gott im Himmel. Petrus schreibt uns, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichten Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen, die wir uns mit ihm durch Glauben verbunden haben. Und unser Leib wird auferstehen und wird verwandelt werden. Und wir werden die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit verbringen. An einem perfekten Ort, in einer perfekten Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und wir selbst werden perfekt sein. Jesus sagt, wir werden ihm ähnlich sein. Und das ist wunderbar. Das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Dem Himmel eigentlich. Na, wir sind auf der Suche nach dem perfekten Ort. Wir sind auf der Suche nach der perfekten Beziehung. Und oh Mann, wenn du das in dieser Welt erwartest, gute Nacht. Und wir sind auf der Suche oder wir sehnen uns danach selbst, perfekt zu sein. Seid ihr manchmal auch frustriert über euch selbst? Ich kann mich manchmal selber nicht riechen. Aber wisst ihr was? Eines Tages in der Ewigkeit mit Gott werden wir an einem perfekten Ort sein, den er für uns geschaffen hat. Wir werden selber perfekt sein und wir werden eine perfekte, vollkommene Beziehung mit ihm genießen können. Und das ist der Himmel. Und deswegen in Christus ist der Tod unseres Leibes auch nichts, wovor wir uns fürchten müssen. Paulus schreibt uns im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wenn aber dieses Vergängliche hier, Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche, Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt sein, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg.
Wo ist der Tod, dein Sieg? Wo ist der Tod, dein Stachel? Für die, die wir in Jesus sind, ist der Tod nicht irgendwie eine furchtbare Ungewissheit oder kein Übergang in ewige Finsternis und ewige Einsamkeit. Nee, es ist mehr wie eine Übersiedlung von einem Zelt in eine Villa. So ungefähr hat der Paulus es ausgedrückt. Wir kommen nach Hause in die pure Gegenwart Gottes. Tod, der physische Tod, ist für uns Christen eigentlich nur ein Geburtskanal in das wahre Leben. Unser Leben jetzt hier in dieser Welt ist wie das Leben eines Embryos im Mutterleib. Es ist Leben, aber es ist noch sehr begrenzt und es ist nicht die wahre Bestimmung. Es gibt noch so viel mehr. Und das ist, was der Tod für uns ist. Ein Geburtskanal in das wahre Leben. In Gottes Herrlichkeit. In seiner Gegenwart. Und das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Und der Apostel Paulus, der eine Vorschau hatte von diesem Leben im Himmel, hat gesagt, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, weil das ist eigentlich weit besser. Deswegen, wir brauchen keine Angst haben als Christen vor dem Tod, sondern wir können Vorfreude haben auf das, was Gott noch für uns vorbereitet hat in der Ewigkeit. Also, wenn du tote Götzen anbetest, wirst du sterben. Schon hier und jetzt, noch in der Ewigkeit. Aber wenn du den auferstandenen, lebendigen Herrn anbetest, dann wirst du leben. Und je mehr du ihn ans Steuer lässt in deinem Leben, desto heiler und desto reicher wirst du sein. Und wenn du ihn anbetest, dann kannst du heute Morgen wahrhaftig Auferstehung feiern. Amen. Wer ist dein Gott? Wen betest du an? Kannst du feiern heute Morgen? Ich hoffe es für uns alle. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du auferstanden bist. Und ich danke dir, dass du uns befreit hast von Götzendienst, vom Leben für die falschen Dinge, von Gebundenheit zu einem befreiten Leben in Beziehung mit dem lebendigen Gott. Ich danke dir, dass wir frei sind, dich anzubeten. Und Vater, wir beten für alle Menschen, die uns am Herzen liegen, unsere Familien, unsere Freunde, alle Menschen, die hier durch die Straßen gehen, wir beten, Vater, dass sie auch zu dir finden, durch Jesus Christus, dass sie dieses Leben miterfahren können. Offenbar nicht du ihnen, in diesem Ostertag. Wir wollen beten für alle Menschen, die dein Wort verkündigen an diesem heutigen Tag, egal in welcher Kirche. Ich bitte dich, segne sie, leg deine Wahrheit in ihren Mund. Ich bitte dich, dass Menschen erkennen können, was es bedeutet, Auferstehung. Dass du für unsere Schuld bezahlt hast, Jesus, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Öffne die Augen von Menschen, dass sie erkennen, wie wunderbar es ist, mit dir zu leben und dich anzubeten, den wahren und den lebendigen Gott. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.